بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nach einer etwas längeren Pause aufgrund aktueller Ereignisse werden wir uns heute insha'Allah ta'ala wieder unserer Reihe über die schönsten Namen Allahs subhanahu wa ta'ala widmen. Und wir hatten als letztes den Namen Al-Quddus erwähnt gehabt. Und hatten gesagt gehabt, dass dieser Name unter anderem in einem Hadith vorkommt, in dem noch ein weiterer Name Allahs subhanahu wa ta'ala, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, erwähnt wird. Und zwar wird von Aisha radiallahu anha überliefert, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam in seinem Ruku' und in seinem Sujud zu sagen pflegte: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati wa Ruh. Subbuh, und das ist der Name, mit dem wir uns heute beschäftigen werden, Quddus, und mit dem haben wir uns schon beschäftigt, Rabbul Malaikati, der Herr der Engel, Warbuh, und der Herr des Geistes. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam neben Subhana Rabbi al-A'la und Subhana Rabbi al-Azim pflegte auch im Ruku' diese Worte zu sagen: Subbuhun Quddusun Rabbul Malaikati Warbuh. Was bedeutet jetzt dieser Name Subbuh? Und dies ist der einzige Hadith, indem wir diesen Namen Subbuh haben. Der Name Subbuh kommt nicht im Koran vor, sondern lediglich in diesem Hadith unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Was bedeutet Subbuh? Subbuh kommt von Sabbaha. Und wir alle kennen das Wort Subhanallah. Preis sei Allah oder gepriesen sei Allah. Und Subbuh bedeutet, wie es die Gelehrten gesagt haben, derjenige, der gepriesen wird. Also wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam im Sujud und im Ruku' gesagt hat, Subbuh, dann meint er denjenigen, der immer wieder gepriesen wird. Und derjenige, der frei ist von allen negativen Eigenschaften und Attributen. Und der nur vollkommene Eigenschaften und Attribute hat. Das ist die Grundbedeutung von Subbuh. Wenn wir uns also heute mit dem Namen Subbuh beschäftigen, beschäftigen wir uns eigentlich mit einer der wichtigsten Ibadat überhaupt. Nämlich mit dem Tasbih. Und wir hatten schon das öftere Mal über die Bedeutung, die Grundbedeutung von Tasbih gesprochen gehabt. Und wollen das heute insha'Allah ta'ala ausführlich tun. Und werden sehen, dass der Tasbih eigentlich eine grundlegende Ibadah ist, welche nicht nur etwas mit der Zunge zu tun hat, sondern welche die Zunge, das Herz und den Körper, die Gliedmaßen des Menschen umfasst. Aber dazu später noch mehr insha'Allah ta'ala. Wenn ich sage Sabbaha, dann handelt es sich hierbei um ein Verb in der arabischen Sprache des zweiten Stammes. Die Orientalisten, sie haben die Verben in 10 Stämme unterteilt, in 10 Hauptstämme. Der erste Stamm ist fa'ala. Und der zweite Stamm ist fa'ala. Der erste Stamm ist fa'ala, also ein Grundstamm. Wie beispielsweise dhahaba, ich gehe. Oder in Bezug auf unser Verb Sabaha. Was heißt Sabaha in seiner Grundbedeutung? Die Araber unter uns: Yasbahu, schwimmen, Al-Aum. Wa kullun fi falakin yasbahun. Und alles, die Sonne, der Mond, wie es Allah Ta'ala in Surat Yasin sagt, sie alle schwimmen in einem Falak. Das heißt in einer ganz bestimmten Bahn. Sie kreisen, sie bewegen sich in einer ganz bestimmten Bahn. Das ist die Grundbedeutung von At-Tasbih. Aber was ist die tiefergehende Bedeutung von Tasbih? Wenn ich sage Tasbih. Und zwar haben die Gelehrten noch eine weitere Bedeutung dem hinzugefügt, die eng zusammenhängt auch mit dem sich bewegen, mit dem Kreisen, mit dem ja, Schwimmen. Und zwar sagen die Gelehrten, dass man in der arabischen Sprache sagt, zu einem Pferd, Farasun Sabih. Was heißt Farasun Sabih? Sie sagen, ein Faras, also ein Pferd, was Sabih ist, ist ein Pferd, welches sich schnell bewegt. Und dieses schnelle Bewegen führt wozu? Es führt dazu, dass sich dieses Pferd sehr schnell von einer Stelle bewegt und distanziert. Das heißt, beim Sabih geht es darum, dass sich etwas bewegt und entfernt. Das ist die eigentliche Grundbedeutung von Sabih. Und wenn ich also jetzt diesen zweiten Stamm nehme, der ein Objekt erfordert in der arabischen Sprache, das heißt, ich sage Sabaha, ja? Oder Fa'ala, ja? Ich habe etwas bewegt, also ich bewege mich nicht alleine, sondern ich habe etwas bewegt. Ja? Und ich schwimme nicht alleine, sondern ich habe etwas dazu bewegt, dass es sich bewegt. Dann ist es auf eine andere Person bezogen. Bei dem ersten Stamm bin ich derjenige, der es allein tut. Beim zweiten Stamm tue ich es nicht alleine, sondern ich bewege jemanden dazu, dass er es ebenfalls tut. Und wenn ich sage Sabbaha, dann bedeutet das so viel, dass ich Allah subhanahu wa ta'ala frei spreche. Von allen negativen Eigenschaften. Also als würde ich die negativen Eigenschaften nehmen und sie von Allah subhanahu wa ta'ala entfernen. Das ist die Grundbedeutung von was? Von At-Tasbih. Ich nehme also alles Schlechte und entferne es und distanziere es von meinem Schöpfer und sage, das ist nicht mit meinem Schöpfer zu vereinbaren. Das ist die Grundbedeutung von At-Tasbih. Und wenn ich also sage, Subuh, Allah Ta'ala ist es Subuh, dann meine ich was damit? Er ist derjenige, der frei ist von allen Negativen, weil es sich nämlich weit von ihm entfernt hat. Und ich bestätige das, indem ich nämlich Allah Ta'ala auch noch frei spreche. Er ist frei. Er braucht meine Bestätigung als Mensch nicht. Ob ich nun Allah Ta'ala negative Eigenschaften zuschreibe oder nicht, das stört Allah Ta'ala nicht. Das wird sich an der Tatsache nichts ändern, dass Allah Ta'ala frei ist von negativen Eigenschaften. Wenn ich ein Glas Wasser habe, was rein ist, und dann kommt jemand, es ist absolut rein. Es ist sogar chemisch nachgewiesen, dass es rein ist. Destilliertes Wasser beispielsweise. Und dann kommt jemand, der nicht richtig sehen kann. Und er sagt, ich sehe da doch noch ein bisschen Farbe im Wasser. Ändert das an der Tatsache etwas, dass das Wasser rein ist? Nur weil er in seiner subjektiven Sichtweise etwas anderes sieht. Es ändert nichts daran. Es ist immer noch rein. Und Allah subhanahu wa ta'ala, unabhängig davon, ob die Menschen Tasbih machen oder nicht, ob sie ihn freisprechen von negativen Eigenschaften oder ihn nicht freisprechen von negativen Eigenschaften, Allah subhanahu wa ta'ala, er ist frei von allen negativen Eigenschaften. Und deswegen ist Allah Ta'ala auch der Erste, der im Koran Tasbih macht. Allah Ta'ala, er spricht sich selbst frei von negativen Eigenschaften. Sodass er eigentlich es gar nicht mehr benötigt, dass die Menschen das tun. Und deswegen sagt Allah Subhanahu wa Ta'ala an etlichen Stellen im Koran, wie beispielsweise in Surat As-Saffat, Subhana Rabbika, Rabbil Izzati Amma Yasifun. Gepriesen ist dein Herr. Allah preist sich selbst. Gepriesen ist dein Herr. Im Deutschen sagt man gepriesen. Also frei von allen negativen Eigenschaften ist dein Herr. Der Herr des Stolzes, der Macht. Rabbil Izzah. Amma Yasifun. Und er steht über dem, was sie ihm zuschreiben und wie sie ihn beschreiben mit negativen Eigenschaften, dass Allah subhanahu wa ta'ala angeblich einen Sohn hat oder eine Tochter hat oder Brüder hat oder einen Vater hat. Allah Ta'ala ist frei von all dem. Er spricht sich selbst frei. Und dementsprechend, er braucht unseren Tasbih nicht, weil er so ist, wie er ist, subhanahu wa ta'ala. Und das ist etwas,
was zu den Grundlagen unseres Glaubens gehört. Und deswegen ist der Tesbih so wichtig. Die Tesbih ist im Grunde genommen der erste Teil der Schahada. Der erste Teil der Schahada. Wie lautet denn nämlich der erste Teil der Schahada? Ja, wir wissen das alle, ich weiß. Aber nicht, dass mich jemand falsch versteht. Wie lautet der erste Teil? Ja? Ah, der erste Teil ist aber was anderes. Du hast schon beide Teile genannt. Ich meine jetzt nicht sozusagen, und das deswegen wollte ich extra nochmal erwähnt haben, ich meine jetzt nicht die gesamte Schahada, sondern ich meine den ersten Teil vom ersten Teil der Schahada. Was ist nämlich der erste Teil vom ersten Teil der Schahada? Ja? Ashhadu an la ilaha. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt. Das ist der erste Teil. Ich kann mich noch erinnern, einmal IZDB, so eine tolle Anekdote, da hat hier so ein älterer Herr, hat hier den Islam angenommen. Und da habe ich ihm halt die Schahada auf Deutsch vorgesagt. Und dann habe ich dann eine Pause gemacht. Sagt, sprich mir nach, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt. Er meinte, ich bin hierher gekommen, um zu sagen, dass es einen Gott gibt. Ja, subhanallah. Er meinte, ja, ich wollte noch weiter sagen. Ja. Er meinte, nee, die werden dann schon alles zusammen. Ich dachte, okay, Khair, ciao. Ja. Aber subhanallah, das ist ganz wichtig. Die Schahada beginnt nämlich mit was? Sie beginnt mit einer Negierung. Mit einer Verneinung. Auf Arabisch nennen wir das was? Nefi. Ich bezeuge zunächst erst einmal, bevor ich bezeuge, dass es einen Gott gibt, bezeuge ich zunächst erst einmal, dass es keinen Gott gibt. Und dann sage ich außer einem Gott. Nämlich Allah, der Gott. Guck mal. Wenn ich also das Bier mache, setze ich im Grunde genommen was um? Ich setze im Grunde genommen die Schahada um. Indem ich nämlich zunächst erst einmal Allah subhanahu wa ta'ala von allen Negativen frei spreche. Indem ich verneine, dass es andere Gottheiten gibt außer Allah. Indem ich verneine und verleugne, dass es einen Schöpfer gibt neben Allah subhanahu wa ta'ala. Indem ich verleugne, dass es einen anderen Versorger gibt außer Allah subhanahu wa ta'ala. Und so weiter und so fort, wie wir später noch sehen werden, was der Koran macht. Der Koran zeigt uns nämlich auf, in welchen Situationen wir konkret Tasbih als Muslime machen sollten. Denn Tasbih kommt im Koran insgesamt in all seinen Formen 87 Mal vor. 87 Mal. Immer wieder Sabbaha, Yusabbihu, Subhana. Ganz verschiedene Formen von Tasbih. Alleine diese große Anzahl von Tasbih im Koran deutet darauf hin, dass es sich beim Tasbih um wirklich etwas ganz Besonderes handeln muss. Um eine grundlegende Angelegenheit in unserem Glauben. Und Allah subhanahu wa ta'ala, er schreibt nicht nur sich selbst den Tasbih zu, sondern er schreibt den Tasbih auch den Engeln zu. Indem nämlich beispielsweise Allah subhanahu wa ta'ala sagt über die Engel in Surat Fussilat und in Surat Al-Anbiya, Vers Nummer 20, Yusabbihuna al-layla wal-nahara la yafturun. Sie machen Tasbih des Nachts und des Tages, ohne dass sie müde werden. Die Engel haben eigentlich nichts anderes zu tun, als was zu tun? Als das Bier zu machen. Das ist ihre einzige Aufgabe. Allah subhanahu wa ta'ala zu preisen und Allah subhanahu wa ta'ala zu lobpreisen. Dann, Allah subhanahu wa ta'ala, er spricht über die Propheten im Koran. Über die unterschiedlichsten Propheten. Und immer wieder zeigt Allah ta'ala auf, dass jeder von ihnen was getan hat? Jeder von ihnen hat den Tasbih vollzogen. Mit seiner Zunge und mit seinen Taten. Über Yunus alayhi salam, auf das Dua kommen wir noch zu sprechen. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu min al-zalimin. Es gibt keinen Gott außer dir. Gepriesen seist du, ich gehörte oder ich gehöre zu den Ungerechten. Über Musa alayhi salam wird in Surat wird überliefert oder wird, sagt der Koran Subhanaka in Surat al-A'raf Subhanaka tubtu ilayk. O mein Herr, ich bin zu und gepriesen seist du, zu dir kehre ich reumütig zurück. Über Dawud alayhi salam wird im Koran, hier gab es gerade einen kleinen Fehler, was Subhanallah wird falsch angezeigt hier, deswegen komme ich gerade durcheinander. Über Die verschiedensten Propheten wird im Koran immer wieder erwähnt, dass sie Tasbih gemacht haben. Diese Beispiele, die wir erwähnt haben, sie reichen über Isa alayhi salam, Subhanaka, ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaq. Gepriesen seist du, ich habe nicht das Recht, dass ich etwas sage. Ma yakunu li an aqula, ich kann nicht etwas sagen, wozu ich kein Recht habe. Über die Gläubigen wird im Koran gesagt, dass sie Tasbih gemacht haben. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat al-Isra, وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا. Und sie sagen, also die Gläubigen, preis sei unserem Herrn, das Versprechen unseres Herrn ist wahrlich ausgeführt. Ja, Allah subhanahu wa ta'ala, er berichtet auch über die anderen Geschöpfe, wie beispielsweise die Berge und die Vögel und den Donner, dass sie Tasbih machen. Und zwar sagt Allah, und wir haben für Dawud die Berge zur Verfügung gestellt. Sie machen Tasbih und mit ihnen auch was? Die Vögel. Und die Vögel, ihre Flügel sind ausgestreckt. Jeder von ihnen kennt sein Gebet und kennt seinen Tasbih, seine Lobpreisung. Allah Ta'ala sagt in Surat al-Ra'd folgendes: وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ. Und der Donner, er macht Tasbih, er lobpreist Allah subhanahu wa ta'ala. Und dann am Ende sagt Allah subhanahu wa ta'ala, dass im Grunde genommen alles, was in den Himmel ist und was auf der Erde ist, Allah subhanahu wa ta'ala lobpreist in einer Art und Weise, die wir nicht verstehen. Und zwar heißt es in Surat al-Isra, تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ. Die sieben Himmel und die Erde, sie lobpreisen ihn. Und was in ihnen ist, lobpreist ihn. وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ. Und es gibt nichts, was nicht sein Lob, was ihn nicht lobpreist und lobt, walakin la tafqahuna tasbiqahum, aber ihr versteht ihre Lobpreisung nicht. Innahu kana haliman ghafura, er ist sanftmütig und er ist vergebend. Alles ohne Ausnahme macht Tasbih in diesem Universum. Nur unser Problem ist es, wir merken es nicht. Und das ist ganz, ganz wichtig, dieser Vers. Dieser Vers, dass alles im gesamten Universum Tasbih macht. Weil dieser Vers, er erklärt uns, was konkret mit dem Tasbih gemeint ist. Bevor wir auf diesen Vers eingehen, um was mit Tasbih gemeint ist, möchte ich noch eine weitere Gruppe von Geschöpfen hinzufügen, über die Allah Ta'ala sagt, dass sie Tasbih machen, nämlich welche? Nicht im diesseitigen Leben, sondern im Jenseits. Die Gläubigen im Paradies. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala, da'wahum fiha, subhanaka Allahumma. Und ihre Da'wa, also das, was sie sagen, das, worum sie bitten, ist was? Subhanak, gepriesen seist du. Allahumma, oh Allah, subhanak. Das sind ihre Worte im Paradies. Und deswegen sagen die Gelehrten, dass die Paradiesbewohner, ohne darüber nachdenken zu müssen, die ganze Zeit über Allah Ta'ala lobpreisen. Es ist so wie ihr Atem. Guck mal, wenn ich jetzt das Bier mache, muss ich was tun? Muss ich darüber nachdenken. Ich brauche Bewusstsein. Ich muss mich selbst daran erinnern. Aber im Paradies ist das so, als würde ich Luft einatmen. Im Paradies ist es so, als wäre der Tasbih, als wären die Worte Subhanallah, Alhamdulillah und La ilaha illallah, als wären sie mein Sauerstoff, ohne den ich überhaupt nicht leben kann. Und das zeigt uns, was eigentlich mit Tasbih gemeint ist. Warum sagt denn Allah Ta'ala, dass alles, was in den Himmel ist und was auf der Erde ist, Tasbih macht? Aus welchem Grund? Weil nämlich die Geschöpfe es gar nicht anders tun können. Weil nämlich der Tasbih nichts anderes ist als eine Lebensweise. Der Tasbih sind nicht nur einfach Worte. Der Tasbih, wie wir am Anfang gesagt haben, sind eine Einstellung, etwas, was ich in meinem Herzen verinnerliche, sind eine Aussage, die ich mit meiner Zunge bestätige, und Sie sind eine ganze Lebensweise, der ich mit meinem Körper nachgehe. Das ist der wahre Tasbih. Und deswegen, wenn wir über die Vögel sprechen, dass sie Tasbih machen, dann ist damit nicht nur gemeint, dass sie des Morgens und des Abends zwitschern. Sonst hätte ja Allah Ta'ala gesagt, ihr Zwitschern ist Tasbih, oder? Könnte man ja denken. Dann würden wir es jetzt im Grunde genommen verstehen. Aber das sagt nicht Allah subhanahu wa ta'ala. Sondern was ist ihr Tasbih? Es mag sein, dass es eine Form von Tasbih ist mit der Zunge oder mit dem Schnabel bei dem Vogel. Und mit seiner Stimme, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat. Aber es geht um viel, viel mehr. Es geht darum, dass der Vogel seiner Schöpfung oder dem Wesen seiner Schöpfung nachgeht. Das ist der wahre Tasbih. Dass er das tut, was Allah Ta'ala von ihm verlangt hat. Das ist der wahre Tasbih. Ich meine, wie soll denn bitte schon die Sonne Tasbih machen? Das ist eine wichtige Frage. Ja, wie soll die Erde Tasbih machen? Wenn Allah Ta'ala sagt, die Erde macht Tasbih, wie soll das bitte schon funktionieren? Spricht die Erde? Mag sein, dass sie spricht, wir verstehen es nicht. Aber wallahu alam, es geht um was anderes. Es geht darum, dass die Erde das befolgt, was Allah Ta'ala von ihr verlangt hat. Und dementsprechend macht sie Tasbih. Und genau dieses Verständnis von Tasbih, das brauchen wir. Viele Muslime heutzutage beschränken Dhikr und Tasbih nur auf die Zunge. Aber das ist ein falsches Verständnis. Und das ist genau unser Problem heutzutage als Muslime. Wir haben nämlich bestimmte Rituale von ihrem eigentlichen Sinn getrennt. Wir beten 5-mal am Tag, aber wir haben überhaupt nicht verstanden, was das Gebet in uns bewirken soll. Und dementsprechend beten wir, aber führen ein Leben wie jemand, der nicht betet. Wir machen Dhikr, aber wir haben nicht verstanden, was das Dhikr in uns bewirken soll. Und was die ursprüngliche Bedeutung von Dhikr ist, nämlich ein Bewusstsein zu entwickeln. Und mit den Gedanken und dem Herzen immer mit Allah verbunden zu sein. Und dementsprechend machen wir Dhikr, aber wir führen ein Leben wie ein Mensch, der noch nie in seinem Leben Dhikr gemacht hat. Das ist das eigentliche Problem. Es ist eine Kluft zwischen der wahren Bedeutung unseres Glaubens und zwischen dem, was wir tun. Ein tiefer Graben ist vorhanden. Und deswegen befinden wir uns in der Situation, in der wir uns befinden heutzutage. Und genau das ist der Unterschied zwischen uns und zwischen der ersten Generation der Muslime. Die erste Generation der Muslime, sie hat nicht einfach nur irgendwelche Rituale praktiziert, sondern sie hat verstanden, was diese Rituale nach sich ziehen. Und deswegen haben diese Rituale in ihrem Leben etwas bewirkt. Die Generationen, die darauf folgten, waren Generationen gewesen, die immer mehr anfingen zu reden, aber immer weniger handelten. Bis wir zu unserer heutigen Generation angelangt sind. Eine Generation, die genau dieses Problem hat, die nicht verstanden hat, um was es geht. Und deswegen, meine lieben Geschwister im Islam, wenn wir über Allah sprechen als As-Subuh, dass er frei ist von allen negativen Eigenschaften und wir das immer wieder in unserem Gebet aufsagen und wir immer wieder Subhanallah sagen, Alhamdulillah sagen und andere Dinge aufsagen, weil wir wissen, dass das große Vorzüge bei Allah hat. Ich meine, was sagt unser Prophet sallallahu alaihi wasallam? Er sagt, أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ أَنْ يَكْسِبَ كُلَّ يَوْمٍ أَلْفَ حَسَنَةً. Ist jemand von euch zu schwach, jeden Tag 1000 Hasana zu gewinnen? 1000 Hasana, Allahu Akbar. Woraufhin dann jemand den Propheten sallallahu alaihi wasallam fragte, und wie macht man das? Wie gewinnt man jeden Tag 1000 Hasana? Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagte, يُسَبِّحُ مِئَةَ تَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَهُ أَلْفُ حَسَنَةً أَوْ يُحَطَّ عَنْهُ أَلْفَ خَطِيئَةً. Er macht 100 Mal am Tag, Subhanallah, also Tasbih, sodass er 1000 Hasana bekommt, weil die gute Tat verzehnfacht wird, oder von ihm 1000 Sünden genommen werden. Unser Prophet sallallahu alaihi wasallam, er sagt, jedes Mal, wenn jemand sagt, Subhanallahi wa bihamdihi, bekommt er was? Eine Dattelpalme im Paradies eingepflanzt. Und viele andere Überlieferungen unseres Propheten sallallahu alaihi wasallam. Meint ihr, dass man diesen Lohn bekommt, nur wenn man etwas gesagt hat? Nein.
Diesen Lohn bekommt man von Allah subhanahu wa ta'ala, wenn man etwas sagt, um mit dieser Aussage etwas in seinem Leben zu bewirken. Das ist der eigentliche Sinn, sonst macht es überhaupt keinen Sinn. Und deswegen guckt man, was Allah subhanahu wa ta'ala über Yunus a.s. im Koran gesagt hat. In Surat As-Saffat. Allah ta'ala sagt, فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Wir kennen die Geschichte von Yunus a.s. Er lässt sein Volk hinter sich, er ist zornig und mit Wut erfüllt, dass sie nicht geglaubt haben, und er geht frühzeitig, ohne dass Allah ta'ala es ihm erlaubt hat. Weil er glaubt, dass Allah ta'ala dieses Volk bestrafen wird. Er gibt ihm keine Chance mehr. Und er begibt sich auf ein Schiff. Und dann kommt es zu einer Art Auslosung, weil das Schiff nämlich sich in einem Sturm befindet. Und das Los fällt auf ihn, also er muss das Schiff verlassen und er wird über Bord geworfen und wird von einem Walfisch geschluckt. Und jetzt sagt Allah Ta'ala folgendes, während er sich im Walfisch befindet. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ. Und hätte er nicht zu denjenigen gehört, die Allah preisen, die das Bier machen, was wäre dann? لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبَعَثُونَ. Hätte er wahrlich in seinem Bauch verweilt bis zu dem Tag, an dem sie auferweckt werden. Was sind jetzt die Worte von Yunus a.s. gewesen? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Es gibt keinen Gott außer dir, gepriesen seist du, ich gehörte oder ich gehöre zu den Ungerechten. Sind es das nur diese Worte? Oder steckt hinter diesen Worten mehr? Hinter diesen Worten muss mehr stecken. Wie viele Menschen sagen Subhanallah, aber sie gehören nicht zu den Musabbihin? Wie viele Leute machen 100 Mal am Tag Zikr, aber sie gehören nicht zu den Musabbihin? Allah subhanahu wa ta'ala, er hat Yunus alayhi salam gerettet, weil er den Tasbih verinnerlicht hat. Weil er den Tasbih verstanden hat. Er hat verstanden, in diesem Moment, wo er sich im Walfisch befand, er hat verstanden, dass er derjenige war, der Unrecht getan hat. Und er hat die Lehre daraus gezogen, dass Allah subhanahu wa ta'ala niemandem Unrecht zufügt, sondern das Unrecht, wenn es auf Erden entsteht, immer auf den Menschen zurückzuführen ist. Er hat diese Sache verinnerlicht, hat daraus die Lehre gezogen, dass er so etwas nicht noch einmal tut. Dass er zu seinem Schöpfer zurückkehrt, dass er seine Lebenseinstellung verändern wird, dass er zu seinem Volk zurückkehren wird, dass er sein gesamtes Leben verändern wird als Prophet. Und deswegen hat Allah subhanahu wa ta'ala ihn gerettet. Das ist also eine Lebensweise. Es ist eine Lebenseinstellung. Und genau das ist es, wo wir hinwollen, meine lieben Geschwister im Islam. Wenn wir sagen Subuhun, dann wollen wir genau diese Lebenseinstellung. Und subhanallah, unser Prophet sallallahu alaihi wa sallam, er hat etwas sehr, sehr Interessantes gesagt. Und zwar gibt es eine authentische Überlieferung, die bei At-Tirmidhi steht, wo der Prophet sallallahu alaihi wa sallam von Al-Irbad ibn Sariyah, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat, oder dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam nie schlafen gegangen ist, bevor er nicht die sogenannten Al-Musabbihat-Suren gelesen hat. Was sind die Musabbihat-Suren? Wer weiß das? Al-Musabbihat, ja. Nein, das sind nicht die Musabbihat, das sind die Mu'awwidhat. Ja, was sind die Musabbihat? Das sind 7 Suren. Und diese 7 Suren, sie fangen mit was an? Mit dem Tasbih. Welche Suren sind das? Wir haben einmal Surat Al-Isra.
Al-Mulk.
Ja. Nein, nicht Al-Mulk. Es ist ja mit Tabarak, es ist ja nicht mit Tasbih. Al-Isra. Subhanalladhi asra bi'abdihi layla. Nummer 1. Wir haben Surat Al-Hadid. Wir haben Surat, also yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Wir haben Surat Al-Hashr. Wir haben Surat As-Saff. Wir haben Surat Al-Jumu'ah. Und wir haben Surat Al-Taghabun. Und wir haben Surat Al-A'la. Sabbih isma rabbika al-A'la. Alles 7 Suren, die mit was anfangen? Die mit dem Tasbih anfangen. Und dann sagt der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, فيها آية خير من ألف آية. In diesen 7 Suren befindet sich ein Vers, der besser ist als 1000 Verse. Es soll uns jetzt nicht um diesen Vers gehen. Mir soll es um etwas anderes gehen. Ich habe mir mal so ein bisschen diese Sure angeschaut und mir überlegt, warum der Prophet sallallahu alaihi wa sallam, warum diese Suren, diese Musabbihat, die mit Tasbih anfangen, warum sie mit Tasbih anfangen. Ich meine, Allah macht ja nicht eine Sache einfach so. Das muss ja einen Grund haben, warum sie mit Tasbih anfangen. Und ich habe mir mal diese Suren angeschaut und ich habe gesehen, dass es fast bei allen Suren, wenn nicht sogar bei allen, bei der einen muss ich mir noch mal ein bisschen Gedanken machen, bei Al-Tarabun, aber bei fast allen Suren habe ich eine Gemeinsamkeit gesehen. Und zwar, in ihnen wird entweder über die Kinder Israels gesprochen oder es wird konkret eine Eigenschaft angesprochen, welche bei den Kindern Israels dazu geführt hat, dass sie vom richtigen Weg abgekommen sind. Und diese Eigenschaft, sie wird klar und deutlich formuliert in Surat As-Saff. Und welche Eigenschaft ist das? Ya ayyuha alladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Oh, die ihr glaubt, warum sagt ihr etwas, was ihr nicht tut? In Surat Al-Isra wird über die Kinder Israels gleich am Anfang gesprochen, oder? In Surat Al-Hashr ebenfalls, in Surat As-Saff ebenfalls, in Surat Al-Jumu'ah ebenfalls, wo dieser Vergleich gemacht wird mit dem Esel, der Bücher trägt. Es geht immer um diese Eigenschaft. Ja? Es geht immer um diese Eigenschaft, dass ich etwas sage, ich mache das Bier, ich bete, aber ich lebe nicht danach. Was bringt das dann? Es bringt überhaupt nichts. Sondern es muss Wirkung zeigen in meinem Leben. Und genau das ist der Grund, warum die Kinder Israels vom richtigen Weg abgekommen sind. Was sagt denn nämlich Allah Ta'ala in Surat As-Saff? وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ. Und eins sagte Musa zu seinem Volk. Ja, قَوْم, oh mein Volk, لِمَ تُؤْذُونَنِي. Warum schadet ihr mir? Warum beleidigt ihr mich? Warum tut ihr mir sozusagen weh? لِمَ تُؤْذُونَنِي. وَقَدْ تَعْلَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ. Obwohl ihr doch wisst, dass ich der Gesandte Allahs zu euch bin. فَلَمَّا زَاغُوا. Und als sie abschweiften, أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ. Ließ Allah ihre Herzen abschweifen. Was sind die Worte, die Musa a.s. wehgetan haben? In seinem Herzen, die ihn beleidigt haben, die ihm Schmerz zugefügt haben. Was sind diese Worte? Ja.
Als Musa Allah hat Musa a.s. zu sich gebeten, 40 Tage.
Okay.
Und sie haben dann
das Kalb, goldene Kalb angebetet. Gut.
Kalb angebetet. Sie vorher zu ihm gesagt haben, sie folgen und sie glauben nur an diesen einen Gott.
Ja. Also es gibt nicht nur eine Sache. Die Mufassirun, die Koran-Exegeten, sie nennen ein Beispiel, das ich jetzt nicht extra erwähnen möchte, wo Musa a.s. vorgeworfen wurde, dass er eine Geschlechtskrankheit hätte, ja, und Allah Ta'ala ihn dann davon freigesprochen hat. Aber das ist jetzt nochmal eine andere Geschichte, die möchte ich jetzt nicht erwähnen. Ja. Mir ist viel wichtiger, und das sagen einige Mufassirun, einige Koran-Exegeten, immer wieder diese Einstellung der Kinder Israels. Sie behaupten etwas, aber sie machen es dann nicht. Ja, wir werden deine Religion bewahren und dann beten sie innerhalb von 40 Tagen das goldene Kalb an. Sie sagen, oh Musa alaihi salam, führe uns ins heilige Land. Und als sie dann davor stehen, sagen sie zu ihm, اذهب أنت وربك. Geh du und dein Herr. فقاتل إن هاهنا قاعدون. So geht kämpfen, die bleiben hier sitzen und gucken euch zu. Ja, ganz kurz, Bruder. Ja? Subhanallah, immer diese Eigenschaft. Immer wieder nur erzählen, 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 aber nicht handeln. Große Reden halten, aber nichts tun. Und deswegen, der wahre Tasbih liegt im Handeln, in einer Lebensweise, die ich befolge. Genauso wie die Sonne in einer Bahn kreist, muss ich auch meine Bahn finden, die Allah Ta'ala für mich vorgesehen hat und für mich vorgezeichnet hat. Und diese Bahn ist klar und deutlich. Allah hat sie im Koran. Und unser Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat sie in der Sunna für seine Lebensweise festgelegt. Diesen Weg muss ich gehen. Und wenn ich das tue, dann habe ich wirklich den Namen Allahs As-Subuh in meinem Herzen verinnerlicht. Und wie das konkret umgesetzt werden soll, das wird nochmal deutlich dadurch, in welchen Kontexten Allah subhanahu wa ta'ala im Koran den Tasbih verwendet. Und das machen wir ganz kurz, inshallah ta'ala. Nur damit uns noch einmal das deutlich wird. Es geht immer um das Handeln. Es geht nie nur einfach um das Wort. Es geht immer darum, das Wort mit dem Handeln zu verbinden. Und zwar beginnen wir mit dem ersten Kontext, in dem Allah subhanahu wa ta'ala den Tasbih verwendet. Und zwar im Kontext der Vielgötterei. مَتَّخَذَ اللَّهُ مِنْ وَلَدٍ. Allah hat sich keinen Sohn genommen. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَهٍ. Und er hat auch keinen weiteren Gott an seiner Seite. إِذَا ذَهَبَ كُلُّ إِلَهٍ بِمَا خَلَقٍ. Jeder dieser Götter würde dann das nehmen, was er erschaffen hat. وَلَعَلَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ. Und der eine würde sich über den anderen erheben. Und jetzt kommt es. سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ. Preis sei Allah über das, wie sie ihn beschreiben. Ich darf keine Gottheit nehmen. Es sind nicht nur einfach Worte, sondern ich darf auch wirklich in meinem Leben keine Gottheit nehmen. Es kann nicht sein, dass ich sage, سُبْحَانَ اللَّهِ. Aber ich bete neben Allah Ta'ala andere Gottheiten an. Was ist das für ein Tasbih? Das bringt überhaupt nichts, das sind nicht nur Worte. Und es gibt auch viele Muslime, die das tun. Ich rede gar nicht über Götzendiener, die neben Allah andere Gottheiten anbeten. Nein, ich rede über Muslime, die sich viele Gottheiten in ihrem Leben genommen haben. Ob es ihre Neigung ist, oder ob es wirklich sogar schon fast Gottheiten sind, wie Talismane sind. Oder die glauben, dass bestimmte heilige Menschen solch eine Stellung haben, wie Allah subhanahu wa ta'ala, und sie dementsprechend bitten. Und so weiter und so fort. Es gibt viele, viele Beispiele hierfür in unserem Alltag. Wo Menschen sagen, subhanallah, aber subhanallah nicht in ihrem Leben umsetzen. Dann ebenfalls, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Tasbih benutzt in Verbindung mit der Eigenschaft des Erschaffens. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surah Zuhruf, und das sind Verse, die wir immer wieder auch benutzen. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ. Und der die Paare alle erschaffen hat und euch an Schiffen und Vieh gemacht hat, was ihr besteigen könnt. Und jetzt kommt es. لِتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِ. Damit ihr euch auf ihren Rücken zurück zurechtsetzt. ثم تذكروا نعمة ربكم. Und hierauf der Gunst eures Herrn gedenkt. إذا استويتم عليه. Wenn ihr euch darauf zurückgesetzt habt. وتقولوا. Und sagt. Jetzt kommt es, guck mal. Es ist nicht einfach nur ein Wort, sondern es ist ein Bewusstsein, wie es aus diesem Vers vorgeht. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. Preis sei demjenigen, der uns dies dienstbar gemacht hat. Wir wären hierzu ja nicht imstande gewesen. Ich sage diese Worte jedes Mal. Aber es sind nicht nur einfach Worte, wie dieser Vers aufzeigt. Es ist ein Bewusstsein. ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ. Und dann gedenkt ihr der Gnade eures Herrn. Und wozu führt das wiederum? Dass ich meinem Schöpfer danke. Wozu führt das wiederum? Dass ich niemanden anderen bitte als diesen einen Schöpfer. Weil ich weiß, es kann keinen anderen geben, der etwas erschafft, als Allah subhanahu wa ta'ala. Wozu führt das wiederum? Dass ich versuche, nur auf legitimen Wege nach meiner Versorgung zu streben, weil ich nicht weiß, der Einzige, der mich versorgen kann, ist wer? Ist Allah subhanahu wa ta'ala. Es sind also nicht nur einfach Worte, sondern es sind Worte und es ist ein Bewusstsein und es sind Taten. Dann ein weiterer Kontext. Wir sind fast fertig, inshallah ta'ala, wo Allah subhanahu wa ta'ala den Tasbih verwendet in Verbindung mit der Weisheit Allahs. Und zwar sagt Allah subhanahu wa ta'ala in Surat Ali Imran, wir kennen die Verse, رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكْ فَقِنَ عَذَابَ النَّارِ. Du hast all dies, o unser Herr, nicht umsonst erschaffen. Preis dir, bewahre uns vor der Strafe des Höllenfeuers. Was wird davor erwähnt? Was wird vor diesem Vers erwähnt? Wer kennt den Kontext dieser Verse? Was wird davor erwähnt? In welchem Kontext setzt Allah subhanahu wa ta'ala dieses Subhanaka? Ma khalaqta hadha batila.
Ja. Adam geschaffen.
Nein, nein. In welchem Kontext setzt er das? Ja, ja, kämmel.
Diejenigen, die Allah subhanahu wa ta'ala bestehen.
Ah, alladhin yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Wa yatafakkaruna fi khalqi as-samawati wal ard. رَبَّنَا مَا قَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا. Jene, die Allahs Gedenken im Stehen, im Sitzen, im Liegen, ja, und dann sich Gedanken machen über die Schöpfung der Himmel und der Erde. Und dann kommen sie zu dieser Erkenntnis. Ja, ein Bewusstsein, was zu einer Aussage führt. Und diese Aussage führt zu was? Sie führt wiederum zu einer Handlung, zu einer Lebensweise, einer Lebenseinstellung. Das ist das
Tasbih, meine lieben Geschwister im Islam. Und dass ich dann sozusagen mir Gedanken mache über die Gebote Allahs, über die Schöpfung Allah subhanahu wa ta'ala und diese dann auch befolge. Und es gibt noch andere Kontexte, die ich jetzt kurz zusammenfassen werde, insha'Allah ta'ala, wie beispielsweise, dass ich mit diesen Worten Subhanak bestätige, dass Allah kein Unrecht tut, sondern dass Allah nur gerecht handelt. Wie in dem Bittgebet von Yunus alayhi salam, La ilaha illa anta, Subhanaka inni kuntu min al-zalimin. Ich gehöre zu den Ungerechten. Du hast mich nicht in diese Situation gebracht, oh Allah, sondern ich selbst durch mein Unrecht. Weil du, oh Allah, handelst nur gerecht. Ganz wichtig, in vielen Zusammenhängen, dass wir auch als Menschen diese Gerechtigkeit Allahs in allem sehen und dementsprechend auch gerecht handeln. Und der letzte Kontext, den ich in dieser Hinsicht erwähnen möchte, ist der Kontext von der Lügengeschichte von Aisha radiallahu anha, wo dann Allah subhanahu wa ta'ala zu den Gläubigen sagt, dass sie sagen werden, ja, Subhanaka hada buhtanun azim. Gepriesen seist du, dies ist eine gewaltige Verleumdung. Ich lobpreise Allah ta'ala dafür, dass er eine Ehegattin unseres Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam und einen edlen Propheten in solch eine Situation bringt. Und ich bewahre meine Zunge davon, dass sie andere Menschen verleumdet. Also wir sehen, es geht wieder um was? Es geht wieder um Freisprechung Allahs von allen negativen Eigenschaften, ein Bewusstsein, und das führt wiederum dazu, dass ich solch eine schändliche Tat nicht begehe als Muslim. Das sind die verschiedenen Zusammenhänge, in denen der Tasbih kommt. Und insha'Allah ta'ala setzen wir diese Worte auch um, wenn wir an den Namen Allahs As-Subuh denken. Und jedes Mal, wenn wir Subhanallah sagen, Subhanallah wa bihamdihi sagen, denken wir daran, dass es nicht nur einfach Worte sind, sondern dass es sich um eine Lebensweise handelt und um eine Lebenseinstellung handelt. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Musabbihin gehören lassen, welche Allah subhanahu wa ta'ala aufgrund ihres Tasbih aus all ihren schwierigen Situationen in ihrem Leben retten möge. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den Musabbihin gehören lassen, welche dieses Bewusstsein haben und welche immer die Gebote Allahs befolgen und welche immer gerecht handeln und welche ihrer Verantwortung in ihrem Leben nachkommen. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren, ihn zu vergessen oder seinen Zikr zu vernachlässigen. Amin, Rabbil Alamin. Barakallahu fikum für eure Aufmerksamkeit.